Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 25. September 1992.
Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, zum heutigen politischen Tagesinfo hier auf Radio Dreieckland. Und da wir leider nicht mehr die Zeit hatten, euch eine schnucklige Anmoderation zu schreiben, gehen wir jetzt gleich mal zu den Themen heute. Und zwar haben wir da am Anfang nach den Kurzmeldungen eine Umfrage.
Eine Umfragen sind doch manchmal ganz erhellend, was so die Meinung anderer Leute betrifft. Wir haben mal wieder eine gemacht zum Thema Volksabstimmung über die Maastrichter EG-Verträge.
Ja, das Thema Maastricht wird nämlich einen Schwerpunkt dieser Sendung bilden. Der nächste Beitrag geht zum Thema Volksentscheid zu Maastricht. Auch in Deutschland wird über einen Volksentscheid zu den Maastrichter Verträgen nachgedacht. Wir führten dazu ein Interview mit einem Vertreter des Aktionsbündnisses Maastricht so nicht, Volksentscheid für ein demokratisches Europa. Und das nächste Thema betrifft dann das europäische Währungssystem.
Ein elementarer Bestandteil des Maastrichter Vertrages sind nämlich die Beschlüsse zur Währungsunion, die bis 1999 hergestellt werden soll. Angesichts der schon seit 2 Wochen andauernden Krise des europäischen Währungssystems, die mit dem Ausscheiden der Lira und des Pfund begann, ist dieser Fahrplan allerdings selbst in Finanzkreisen fraglich geworden. Marktgesetze sind eben nicht an Europa, sondern am Profit orientiert. Ein Bericht über Hintergründe und Zusammenhänge.
Ein weiterer angekündigter Beitrag, der das sogenannte Demokratisierungsdefizit innerhalb der EG erklären soll, müssen wir leider verlegen, den haben wir nicht mehr fertig gekriegt. Ja, dieses und noch einige Veranstaltungshinweise werdet ihr jetzt in der kommenden Stunde hören und jetzt gleich im Anschluss daran dann noch eine Kurzmeldung. Bevor wir zur Kurzmeldung kommen, natürlich noch der Hinweis, dass ihr hier anrufen könnt im Studio, wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise wenn ihr euch zur Sendung äußern wollt, je nachdem, ob ihr dabei über den Sender gehen wollt oder nicht, beides ist möglich. Aber jetzt erstmal zur Kurzmeldung. Heute Nacht gegen 4.15 Uhr wurde auf ein Flüchtlingsheim in Mülheim ein Brandanschlag verübt, bereits der zweite in der Region, nach dem Anschlag letzter Woche hier in Freiburg auf das Heim am Flugplatz St. Christoph. In dem Haus in Mülheim wohnen 3 Familien, die vor dem Bürgerkrieg in Jugoslawien geflohen sind. Der Molotow-Cocktail wurde gegen die Tür des Hauses geworfen. Daraufhin brannte der Teppich vor der Tür und ein Balkon daneben wurde angesenkt. Eine Polizeistreife, die zufällig vorbeifuhr, entdeckte den Brand und löschte das Feuer. Die Täter waren zu dem Zeitpunkt schon entkommen, da die Familien geschlafen hatten. Und den Anschlag nicht direkt mitgekriegt haben, ist auch nicht bekannt, wie viele Täter es waren und ob zum Beispiel irgendwelche Parolen gerufen wurden. Das Haus selbst ist von einem circa 1 Meter hohen Zaun umgeben, von hinter dem der Molotow-Cocktail geschleudert wurde. Im Haus ist bislang nach Auskunft der Sozialbetreuung in Mülheim noch kein Feuerlöscher installiert. In den letzten beiden Wochen gab es 2 Vorfälle, von denen nicht bekannt ist, ob sie im Zusammenhang mit dem Anschlag stehen. Einem bereits asylberechtigten Iraker wurden die Autoreifen zerstochen und bei einer Flüchtlingsfamilie, die in einem anderen Haus wohnt, wurde um Mitternacht heftig geklingelt, an der Tür geklopft und laut gerufen. Nach dem Anschlag leben die Flüchtlinge jetzt in noch größerer Verunsicherung. Von der Sozialbetreuung erfuhr ich, dass ihnen speziell auch durch die Medien Angst gemacht würde, aus denen sie immer wieder Sätze hören müssten, wie etwa Asyl weg. Die Polizei war nicht zu mehr Informationen bereit als zu einer Presseinformation mit den üblichen Floskeln. Ob sie die Flüchtlinge in Mülheim besser schützen will, wurde in dieser Presseinformation aber leider nicht angesprochen. Und auch uns gegenüber Radio Dreieckland haben sie diese Auskunft auch nicht gegeben.
Am Sonntag war in Frankreich die Volksabstimmung über die Maastrichter EG-Verträge. Wir hatten bereits letzten Freitag im Info eine Debatte darüber geführt, ob eine solche Volksabstimmung auch für die Bundesrepublik wünschenswert wäre. Wir kamen zu keinem einheitlichen Ergebnis. In der Tat handelt es sich um ein schwieriges Thema. Befürworterinnen und Gegnerinnen einer Volksabstimmung lassen sich auch nicht in die Begriffe links oder rechts einsortieren. Nationalistinnen sind genauso gegen die Maastrichter Verträge wie Befürworterinnen eines regionalen Dezentralismus. Die Geister scheiden sich diesmal einfach woanders. Zur Einstimmung auf das Thema Maastricht haben wir auf der KJO ein paar Meinungen eingefangen. Die Frage war, halten Sie eine Volksabstimmung, wie sie am Sonntag in Frankreich über die Maastrichter EG-Verträge stattgefunden hat, auch für die Bundesrepublik für wünschenswert?
Wäre schon zu begrüßen, nicht? Aber weil das ist eine Entscheidung, die sollte das ganze Volk tragen und nicht die paar Politiker, die sich von dem Europa irgendwas versprechen.
Mit welchem Ausgang würden Sie rechnen?
Ich rechne damit, dass die Deutschen die Maastrichter Verträge ablehnen werden.
Wollen, ja, wollen, klar.
Ja.
Würde ich dann zähneknirschend wahrscheinlich für Ja stimmen. Ne?
Warum?
Ja, weil denn durch Signal für Europa gegeben werden würde. Aber zähneknirschend deshalb, weil halt die Demokratisierung fehlt, ne, klar.
Und mit welchem Ausgang würdest du rechnen?
Rechne mit Ja. Also ziemlich deutliches Ja, denke ich.
Also deutlicher als in Frankreich.
Ja, also unbedingt.
Und warum?
Weil das einschneidende Sachen sind, die sich jeden betreffen im Land. Und deswegen sollte jeder gefragt werden.
Und mit welchem Ausgang würden Sie rechnen?
Mit Nein.
Nein.
Ja. Also in Frankreich war es da knapp, waren es 51%.
Richtig.
Eine Schätzung für die Bundesrepublik?
Keine 45.
Und warum?
Weil ich sagte, weil die Souveränität der einzelnen Länder und der Bundesrepublik zu sehr beschnitten wird.
Ja, ich bin an sich nicht dafür. Und zwar glaube ich, dass das nur zu emotional geführt würde und dass es der Sache dann an sich nicht dienlich wäre. Also wofür ich bin, dass es jetzt eine ordentliche Diskussion überhaupt erfolgt, was Europa werden soll und wie es überhaupt weitergeht, dass man nicht sagt, also wir setzen jetzt etwas in Bewegung, was nicht mehr unumkehrbar ist, aber wir müssen jetzt erstmal irgendwie fortschreiten, aber man weiß noch nicht, wohin der Fortschritt gehen soll. Das finde ich nicht gut. Und da muss drüber diskutiert werden, aber eine Volksabstimmung Maastricht, ja oder nein, das würde an der Sache vorbeigehen.
Nein, nee.
Und aus welchem Grund nicht?
Also ich denke, dass diese Europafrage nicht wieder ins Wanken geraten sollte. Und wenn wir jetzt die nochmal nachfragen, dann würden sich vielleicht doch Leute dagegen entscheiden und ich bin dafür, dass das durchkommt mit Europa.
Ja, doch, Volksabstimmung ist gut, würde ich sagen.
Und was?
Also ich glaube, die geht für die EG aus, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich wäre auch für eine Abstimmung.
Warum?
Weil es dann wahrscheinlich nichts wird.
Ja,
Ja, grundsätzlich schon, doch. Ja. Mhm.
Was denken Sie, wie die Abstimmung ausgehen wird?
Also ich glaube schon, dass die positiv ausgehen wird. Ich glaube, dass die meisten Leute schon der Auffassung sind, dass in einem Europa letztendlich eine Zukunft liegt. Ne? Und zumindest denke ich mir, dass hier ähnlich wie in Frankreich, wo ja die Elsässer letztendlich das Referendum so über die Hürde gelupft haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Badener das in Deutschland über die Hürde lupfen. Ne?
Und halten Sie die EG-Verträge also für nachbesserungsbedürftig?
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
In welcher Hinsicht?
Also in der Hinsicht, dass ich meine, dass mehr darauf geachtet werden muss, dass weniger so bürokratischer Zentralismus in Brüssel stattfindet, ne? Dass die Identität der Regionen eben weiter oder verstärkt werden muss. Und dann finde ich auch, die müssen sich wirklich um was anderes kümmern, als den EG-Einheitsapfel zu normieren oder den EG-Einheitskäse, denn das ist wirklich Käse. Ne? Die müssen wirklich, die Probleme von Europa liegen nicht drin, dass wir überall normierte Äpfel kriegen. Das ist ein Blödsinn. Ne? Und wenn die Politik weiter betrieben wird, dann glaube ich, ist Europa, dann hat es keinen Sinn. Aber ich hoffe eben, dass sich dann eine andere Politik durchsetzt und dann glaube ich, dass Europa auch eine Zukunft hat. Ne?
Ja, ich finde, für das haben wir ja gewählt, also unsere Volksvertreter, und die sollen darüber entscheiden.
Und halten Sie denn die Maastrichter Verträge noch für nachbesserungsbedürftig?
Ja, finde schon. Ja.
Und in welcher Hinsicht?
Na gut, ich meine, mit der Währungseinheit klappt es ja nicht so. Ne? Und da sollte man also schon noch was dagegen tun. Also, dass diese Wirtschaftsordnung und dass diese Sache besser angepasst werde. Das System, gerade Italien und ja gut, England inzwischen ja auch.
Ihr hört das Tagesinfo vom 25. September 1992.
Seit dem knappen Votum in Frankreich für die Maastrichter Verträge ist ein Volksentscheid auch hier in Deutschland verstärkender Diskussion. Die Befürworterinnen eines solchen Referendums finden sich in allen politischen Lagern von links bis rechts. Ein Aktionsbündnis Maastricht so nicht, Volksentscheid für ein demokratisches Europa, sammelt vor allem eher linksliberale Gruppen. Parteien wie die Grünen und die PDS, Umweltgruppen wie der BUND und vor allem Bürgerrechtsgruppen wie die Humanistische Union. Das Aktionsbündnis will konsequent auf einen solchen Volksentscheid hinarbeiten. Gegründet hatte es sich im Juni in Freiburg auf dem Kongress Albtraum Europa des Bundesarbeitskreises kritischer Juragruppen. Wir führten heute ein Interview mit Holger von der Initiative Demokratische Entwicklung, deren Bonner Räumlichkeiten das Koordinationsbüro für die Kampagne darstellen. Er sieht im Falle Maastricht ein bislang einmaliges Bedürfnis nach einem Volksentscheid.
Ich will ja erstens mal die ganze Bevölkerung, und es wollen ja, und es haben sich ja sogar interessanterweise zum ersten Mal Politiker aus allen Parteien für eine Maastricht-Volksabstimmung ausgesprochen. Das gab es noch nie sowas. Und das sind für mich schon klare Hinweise. Es ist natürlich auch klar, je mehr die Forderung in der Bevölkerung kommt, desto sturer sind erstmal die Politiker. Die wollen, also die zeigen sich natürlich ganz hart und unnachgiebig, um die Leute wieder zu demotivieren. Aber darauf muss man nicht gerade reinfallen.
Habt ihr jetzt sowas wie eine Plattform, die euch zum Beispiel auch von rechten Befürwortern von so einem Volksentscheid abgrenzt?
Ja, wir haben eine Plattform, haben auch einen Aufruftext formuliert. Also wir also unsere, wir akzentuieren da unsere Kritik am Maastrichter Vertrag, also eben nicht nationalistisch ganz und gar nicht, sondern wir kritisieren ja gerade am Maastrichter Vertrag, dass sich da, dass da eben der Nationalismus nicht überwunden wird, sondern nur vergrößert wird. Anstatt die anstatt vom Nationalstaat zu einer supranationalen demokratischen Kooperation zu kommen, wird ja nur der Nationalstaat aufgebläht, eben auf ganz Westeuropa, und das kann nicht unser Ziel sein.
Kannst du das nochmal ein bisschen deutlicher erklären? Welcher Nationalstaat ist da gemeint?
Ja, es, also mit dem Maastrichter Vertrag, das ist ja das Besondere daran, wird ja de facto ein europäischer Bundesstaat gegründet. Also da hört ein, also es, man kann sagen, mit dem Maastrichter Vertrag ist die Ära, wo es eine wo die EG nur eine Kooperation von souveränen Staaten war, ist eigentlich damit abgeschlossen. Es wird also ein neuer europäischer Staat gegründet. Das weiß ja gar keiner. Das ist ja das Witzige daran, dass die Politiker gründen einen Staat und die Bevölkerung kriegt es gar nicht so richtig mit. Also es ist wirklich eine perverse Sache eigentlich. Und aber dieser neue Staat, der funktioniert eigentlich genauso nationalstaatlich. Also er blockt sich nach außen hin ab. Also wenn diese Europäische Union gegründet wird, heißt es gleichzeitig, dass die ganzen Ostblockstaaten eigentlich kaum Zugangschancen mehr dazu haben. Die stehen dann einfach außerhalb. Genauso bedeutet ja die EG und auch dann die Zukunft die Europäische Union ein Abblocken gegenüber den Ländern der dritten Welt. Und das sind alles, also das sind für mich eigentlich alle, das ist alles, was aus nationalstaatlichem Denken kommt, nicht aus international kooperativem Denken. Das ist die, also mich nervt es total, diese Angst, dass man da immer sich davon diesen Rechten abgrenzen muss, wenn die Rechten halt da zufälligerweise auch aus anderen Motivgründen auch gegen Maastrichter Vertrag sind. Deswegen kann ja ich da nicht da, also wenn die dagegen sind, deswegen muss doch ich nicht dafür sein, obwohl ich auch dagegen bin. Was ist denn das für ein Unsinn?
Das Problem ist nur, dass man sehr leicht eben, weil das so ein komplexes Thema ist und die Rechten das ja vereinfachen, die Komplexität wegnehmen und sagen einfach jetzt mal ganz platt, Europa ist eine Bedrohung.
Ja, ist es
also
ja auch.
Sehr leicht, ja, die sehen es halt nur von anderen Motivgründen her, sehr leicht in so rechte Politikmuster reinfällt.
Ja, okay, aber wenn man sich dann da so strikt dagegen stellt, tut man das nur fördern. Also ich bin mir auch sicher, dass halt diese ganze Argumentation durch den Maastrichter Vertrag wird der Nationalismus überwinden, das ist vollkommener Humbug, das ist genau umgekehrt. Nur wenn man so ein zentralistisches Europa, und das wird, ist es eben mit dem Maastrichter Vertrag, gründet, erst dann erzeugt man ja Nationalismus. Wenn man die Leute in die Ecke drängt, ihnen die Rechte wegnimmt, dann ziehen sie sich auf den Nationalismus zurück, weil sie das Gefühl haben, das ist ihre einzige Rettungsinsel, die sie da noch haben. Also das ist eigentlich die Befürchtung, die ich da habe. Und wenn man dann immer sagt, wir müssen jetzt da, wir dürfen, also ich kenne die Diskussion auch bei den Grünen und auch in so anderen quasi linken Gruppierungen, da heißt dann immer, wir müssen jetzt für Maastricht sein, weil sonst die Nationalisten, die Rechten irgendwie zum Aufschwung kriegen, das ist vollkommener Blödsinn. Nur wenn man da sich einfach so dagegen stemmt und die ganz berechtigte Angst vor Zentralismus und Entmündigung nicht ernst nimmt, dann erzeugt man erst Nationalismus.
Holger sieht also in dem Maastricht-Paket eine viel stärkere Gefahr, Nationalismus anzuheizen, als in einer Kampagne gegen die Verträge. Ihm geht es auch nicht bloß um eine Ablehnung Maastrichts, wie den rechten Gegnern, er will auch Alternativvorschläge zum bisherigen Europa entwickeln.
Ja, die sind noch nicht fertig, die Alternativvorschläge. Also unser erster Alternativvorschlag ist eigentlich der, dass wir in einer öffentlichen Diskussion wirklich mal einen Alternativvorschlag überlegen müssen. Das kann man nicht so aus dem Ärmel schütteln. Da müssen auch alle mitmachen. Also es können auch nicht nur wir, auch nicht so ein paar kleine Arbeitskreise überlegen, sondern dazu bedarf es im Grunde einer jahrelangen öffentlichen Diskussion. Die hatte noch überhaupt nicht stattgefunden. Das ist unsere erste Voraussetzung. Also wir dürfen, dass es unsinnig ist, jetzt auf Biegen und Brechen irgendwas festzuzimmern, also eben mit dem Maastrichter Vertrag irgendwie so eine politische Union, die die Demokratie abschafft und so weiter, das ist ein Unsinn. Stattdessen muss das eigentlich alles verlangsamt werden, der ganze Prozess, und es muss eine richtige öffentliche Diskussion stattfinden, damit das, und deswegen ist ja unsere zentrale Forderung, dass darüber eine Volksabstimmung stattfinden muss, denn nur wenn es eine Volksabstimmung stattfindet, wird auch wirklich darüber diskutiert werden. Denn sonst machen die Politiker immer das, was sie im Kopf haben, müssen sich eben nicht gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen. Als weiteren Fahrplan für Europa, wie wir uns das denken, also weiterer Fahrplan wäre erstens, dass wir eine europäische Verfassung brauchen, denn nur eine Verfassung schützt uns vor Zentralismus und schützt auch Minderheiten und die einzelnen Regionen in ihrer Entscheidungsautonomie. In dieser neuen Verfassung müssten dann speziell die Bürgerrechte auch supranational festgeschrieben werden, vor allem auch Beteiligungsrechte. Also ganz entscheidend ist, wenn wir uns auf das Terrain auf einer transnationalen Kooperation begeben, dass der einzelne Bürger direkte, also sprich zum Beispiel durch Volksbegehren und Volksentscheide, wie auch indirekte, also sprich durch Wahlen eines Parlaments, das dann auch wirklich ein Parlament ist, also eben direkte und indirekte Beteiligungsrechte haben muss. Das ist das ganz Entscheidende. Das ist ja im Moment, also laut Planung der offiziellen Politik, ist das ja gar nicht vorgesehen. Da machen ja die Regierungen selber die Gesetze, also die haben sich eigentlich einen autonomen, demokratiefreien Bereich geschaffen. Das ist ja gerade das Entscheidende an diesem Maastrichter Vertrag. Also so, aber so geht es eigentlich unsere Zielrichtung, worauf wir hinwollen. Das geht aber nur, wenn auch eine Bürgerbewegung für ein demokratisches Europa entsteht. Solange wir das den Politikern überlassen, machen die natürlich das so, wie sie das wollen.
Jetzt gibt es ja auch noch ein Argument gegen so einen Volksentscheid, dass eigentlich Maastricht, also das Maastrichter Paket, gegen das so ein Volksentscheid sich richten wird, eigentlich gar nicht so entscheidend ist, weil die meisten Prozesse, die in dem Vertragswerk verankert sind, eigentlich auch so schon laufen und ein Volksentscheid ein Stück weit an diesen ganzen Prozessen dann vorbeischießen wird und diese ganzen ökonomischen Entwicklungen und auch sicherheitspolitischen Sachen trotzdem eigentlich schon am Gange sind.
Ja, das ist ein gewisses Problem, aber andererseits, aber das ist kein Argument gegen eine Volksabstimmung. Also der ganze europäische Integrationsprozess, also die ganze Entwicklung der EG und dieser ganzen Strukturen, das hat ja so stattgefunden, dass das immer alles heimlich und so schleichend passierte. Man wusste eigentlich gar nicht genau, wo man jetzt mal eingreifen kann. Jetzt bei dem Maastrichter Vertrag, also der Maastrichter Vertrag, wenn man über eine Volksabstimmung über Maastrichter Vertrag, ist de facto ja auch nicht nur eine Volksabstimmung über Maastrichter Vertrag, sondern überhaupt über diese Art der europäischen Integration, also über diese schleichende Zentralisieren. Aber es ist natürlich schon richtig. Den Binnenmarkt zum Beispiel bekommen wir trotz, auch wenn der Maastrichter Vertrag abgelehnt wird, einfach weil der schon in früheren Verträgen festgelegt ist. Aber ich meine, es ist eben gerade jetzt wichtig, dass da einfach mal Stopp gesagt wird.
Stopp ist das Stichwort. Holger hat also keine Pauschalverurteilung eines europäischen Einigungsprozesses im Sinn, sondern kritisiert vor allem die Art und Weise, wie dieser Prozess abläuft. Ihn persönlich stört dabei vor allem das Defizit an Demokratie. Andere Bündnispartnerinnen, etwa die Daten oder die Umweltschützerinnen, beziehen ihre Kritik auf andere Punkte des Einigungsprozesses. Dass dieser Prozess insgesamt eine Sache ist, die sich nicht nach den Bedürfnissen der Menschen richtet, sondern nach ökonomischen Prinzipien abläuft, darüber macht sich Holger vom Aktionsbündnis keine Illusion. Ob allerdings ein demokratisch strukturiertes Europa die Steine ins Rollen bringen kann, die dieser kapitalistischen Walze den Weg versperren könnten, ist wahrscheinlich genauso blauäugig wie das Projekt der 68er über den Gang der Institutionen, die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Thank you.
Ihr hört das Tagesinfo vom 25. September 1992.
Ein elementarer Bestandteil des Maastrichter Vertrages zur Europäischen Union sind die in ihm enthaltenen Beschlüsse zur Wirtschafts- und Währungsunion, die in drei Stufen bis 1999 hergestellt werden soll. Sie sieht die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse der Währungen der Mitgliedstaaten sowie eine einheitliche Geld- und Wechselpolitik sowie die Schaffung eines europäischen Systems der Zentralbanken und eine einheitliche Währung, den EQ, vor. Dieser Zeitplan der europäischen Finanz- und Politeliten scheint nun völlig durcheinander geraten und kaum noch realisierbar. Die bürgerliche Presse spricht von der schwersten Krise in der Geschichte des europäischen Währungssystems, vom Währungschaos und Währungsgewitter an den internationalen Devisenmärkten. Was war passiert? Nach einer Abwertung der italienischen Lira um 7 Punkte am Montag vergangener Woche und einer überraschenden Senkung der Leitzinsen der Deutschen Bundesbank schieden 2 Tage später, am Mittwoch, der britische Pfund und die italienische Lira völlig aus dem europäischen Währungssystem aus und machten damit dieses Instrument einer währungspolitischen europäischen Integration hinfällig. Seitdem taumeln die Kurse und versuchen die Notenbanken der Länder durch Stützungskäufe und hastige Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen Stabilität in ihre Währungen zu bekommen, bisher ohne größeren Erfolg. Was es mit diesem europäischen Währungssystem auf sich hat und wie es zu diesem schwarzen Mittwoch kam, wollten wir zunächst von Joachim Hirsch wissen, Professor der Politikwissenschaft in Frankfurt und Redakteur der sozialistischen Zeitschrift Links.
Wenn man es etwas vereinfacht darstellt, ist das EWS eine Vereinbarung zwischen mehreren europäischen Staaten. Das beinhaltet, dass die Staaten garantieren, dass die Wechselkurse innerhalb bestimmter Schwankungsbreiten stabil bleiben. Was bedeutet, dass diese Staaten oder die Zentralbanken gezwungen sind, wenn Marktungleichgewichte entstehen, also wenn eine Währung sehr stark verkauft wird und damit der Kurs sinkt, zu intervenieren, also durch Käufe einzugreifen, um diese Wechselkurse innerhalb dieser Preisgrenzen stabil zu halten. Das hat bestimmte Vorteile, zum Beispiel sind natürlich dann die für die Außenhandelsfirmen längerfristig die Kurse kalkulierbar, also man muss nicht mit stark steigenden oder fallenden Kursen rechnen, kann also genau kalkulieren und das erleichtert sicher den internationalen Handel. Das ist auch eine entscheidende Grundlage für die Rechtfertigung für das EWS. Ein Problem besteht darin, dass wenn die nationalwirtschaftlichen Ungleichgewichte zu groß sind, also wenn bestimmte Länder zum Beispiel durch große Außenhandelsdefizite immer stärker ins Defizit rutschen, es eine bestimmte Grenze gibt für diese Intervention. Das heißt, die Zentralbanken können nicht beliebig stabilisieren, sondern irgendwann hört es dann mal auf und da müssen die Kurse revidiert werden. Und das ist am letzten Mittwoch passiert.
Hauptschuldiger an der internationalen Währungskrise sei die Hochzinspolitik der Deutschen Bundesbank, die einer egoistisch-nationalen Politik der Bundesregierung folgen müsse, meint Joachim Hirsch.
International wird es ja immer so gehandelt, also insbesondere in England auch, sei die Deutsche Bundesbank die Ursache mit den hohen Zinsen. Das ist teilweise richtig, weil in der Tat das Zinsniveau in der Bundesrepublik unglaublich hoch ist, insbesondere das Realzinsniveau, also das Verhältnis zwischen Preissteigerung und nominellen Zinsen. Was heißt, dass relativ viel Kapital in die Bundesrepublik einströmt, beziehungsweise Geldanlagen in der Bundesrepublik relativ rentabel sind. Dadurch fließt Geld in die Bundesrepublik ein, das heißt, der Markt wird stark, weil der Markt gekauft werden muss dann. Man muss allerdings dabei sehen, dass die Bundesbank dabei einen relativ geringen Spielraum hat. Was der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ist im Grunde genommen nochmal das Jahr 1989, 90, also der oder 90 dann insbesondere, also die besondere Modalität des Anschlusses der Ex-DDR an die Bundesrepublik, die ja, also diese Politik hat dazu geführt, dass die öffentliche Kreditnachfrage in der Bundesrepublik exorbitant hoch ist. Das heißt, die Zinsen steigen hier aufgrund auch dieser politischen Entscheidung und die Bundesbank steht jetzt vor dem Dilemma, entweder die Zinsen hochzuhalten, also die Zinsen auf dieser Höhe zu stabilisieren, was um der Inflation entgegenzuwirken oder die Zinsen zu senken und inflationäre Prozesse in Kauf zu nehmen. Und sie hat das erstmal getan, das, was sie immer tut. Also sie hat versucht, auch der Regierung bestimmte Grenzen zu setzen bei der Kreditaufnahme. Aber man muss sehen, dass das Ganze, das Gleichgewicht des europäischen Währungssystems im Grunde genommen gestört worden ist, in der Tat durch die Bundesrepublik, die ohne Rücksicht auf internationale Entwicklung diesen Vereinigungsprozess in Gang gesetzt hat und damit das gesamte internationale Währungssystem, also nicht nur das EWS, ins Ungleichgewicht gebracht hat. Es gilt ja auch für das Verhältnis von D-Mark und Dollar. Und daran wird sich in Zukunft nichts ändern. Das heißt, die Bundesrepublik wird weiterhin eine Politik machen, die ihrem Interesse und ihren Imperativen folgt und schert sich relativ wenig um die internationalen Entwicklungen. Und das ist eine Situation, die wir praktisch auf der ganzen Welt haben. Das gilt genauso für Japan, das gilt genauso für die USA, also für die großen führenden Mächte. Alle machen ihre nationale Politik und riskieren damit über neue internationale Krisen.
Aufgrund dieser vorherrschenden Interessen der nationalen Finanzeliten hält Joachim Hirsch von der Universität Frankfurt einen Propagandafeldzug für Maastricht für Gesundbeterei. Entscheidender als die ökonomische Integration sei die politische, welche im Augenblick nur als Vehikel fungiere. Maastricht sei in der jetzigen Form gestorben.
Also ich denke, dass Maastricht nicht mehr zu retten sind, weil einfach die ökonomischen Daten nicht stimmen. Also die Voraussetzungen, die für die Inkraftsetzung der gemeinsamen Währung formuliert worden sind, auch im Maastrichter Vertrag, die sind nicht einzuhalten. Also das ist relativ klar zu prognostizieren, abgesehen davon, dass auch die europäischen Regierungen das nicht mehr wollen. Also die britische Regierung signalisiert ziemlich eindeutig, dass sie dem nicht beitritt, zumindest nicht in dieser Form. Die Dänen haben schon abgelehnt, die Franzosen haben gerade knapp zugestimmt. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist dagegen. Ich halte das also sowohl aus politischen wie aus ökonomischen Gründen nicht mehr für realisierbar. Weil halt, und das muss man einfach sagen, ne, also man muss schon sehen, dass da liegt eine entscheidende Ursache schon in der Bundesrepublik, die zwar von Europa redet, aber eine knallharte nationale Politik macht. Wenn es eine sinnvolle europäische Integrationsstrategie gäbe, dann müsste das zunächst mal eine politische sein. Das heißt, es müsste möglich sein, nationale Politik in den Hintergrund treten zu lassen, eine gemeinsame europäische Wirtschafts-, Sozial-, Außenpolitik und so weiter zu formulieren. Davon sind wir aber außerordentlich weit entfernt. Und insbesondere die immer davon reden, also sagen wir mal Mitterrand oder Kohl, die machen exakt das Gegenteil. Ne? Also um nochmal darauf zurückzugreifen, die Bundesrepublik hat ihre Anschlusspolitik gegenüber der DDR durchgesetzt, ohne Rücksicht auf irgendwelche europäischen Interessen, obwohl sie wissen musste, dass damit das gesamte europäische System destabilisiert wird, oder eigentlich das Weltsystem. Also es ist einfach ein Widerspruch zwischen einer faktisch immer stärker sich nationalisierenden Politik auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Reden von einem vereinten Europa.
Auch nach Ansicht von Oliver Förster, Vorstand der Ökobank in Frankfurt, ist der Zeitplan der Währungsunion unter diesen politischen Umständen nicht realisierbar. Seiner Meinung nach müsse Einigkeit unter den europäischen Staaten über wirtschaftspolitische Ziele und Wege hergestellt werden, ehe die Währung vereinheitlicht werden könne. Das Währungschaos wurde nach Meinung Oliver Försters durch eine nicht erfolgte Abwertung der schwachen Währungen Pfund und Lira verursacht. Dazu treten politische Spannungen.
Erstens, die Abstimmung von Dänemark war bekannt. Und zweitens, wie die Franzosen abstimmen, wusste man nicht so genau. Und obgleich unser lieber Herr Kohl gemeint hat, er müsste in Frankreich auftreten und mit Mitterrand zusammen noch eine Diskussionsveranstaltung machen zugunsten dieser Abstimmung, war eigentlich bis Sonntagabend nicht so ganz klar, wie jetzt die Abstimmung eigentlich ausgeht. Und man hat es eigentlich nur den bestimmten Departements zu verdanken, dass dann tatsächlich 50,9 oder 51,2% rausgekommen ist. So, Und diese Unsicherheit führte natürlich dazu, dass alle, die bisher auf ein festes Wechselkurssystem gesetzt haben, natürlich da auch nicht mehr so ganz sicher sind. Und dann kommt halt noch was zum Drittes hinzu, dass spätestens dann, wenn so Systeme Spannungen ausgesetzt sind, dass es natürlich auch Spekulanten Tür und Tor öffnet. Ne? Dass einfach dann riesige Geldsummen verkauft werden und man versucht dann durch Wechselkursgewinne nochmal schnell eine gute Mark zu verdienen. Ja, auch viele, viele Fachleute, die sagen, es hat noch nie was gebracht, historisch betrachtet erst eine gemeinsame Währung zu schaffen und dann das wirtschaftspolitische System anzupassen, das politische System. Ich denke, da muss sich Europa einig werden, egal ob es um eine egal ob es jetzt um Arbeitslosigkeit, Inflationsbekämpfung oder Ähnliches geht, man muss sich einig werden über den Weg und das Ziel. Und erst wenn man da sich einig ist, was man will und es vereinheitlicht, diese Wirtschaftspolitik, erst dann wird eine gemeinsame Währung überhaupt tragbar und, das kommt ja hinzu, eine gemeinsame Währung muss ja auch akzeptiert werden.
Mit der Akzeptanz einer von den europäischen Finanz- und Politeliten ausgehandelten Europapolitik ist das jedoch so eine Sache. Sie meint in erster Linie freier Kapital- und Warenverkehr bei gleichzeitigem Abbau von Sozialleistungen und Arbeiterinnenrechten. Die Krise des EWS zeigt einmal mehr, dass sich die Gesetze des Marktes aller Interventionen zum Trotz im kapitalistischen System durchsetzen und die lauten Profitmaximierung und Kapitalakkumulation ungeachtet aller sozialen, ökologischen und emanzipatorischen Bedürfnisse des Menschen. Innerhalb des bestehenden Systems sind Finanzkrisen daher nicht vermeidbar, sondern Folge dieser anarchistischen und unbeherrschbaren Marktgesetze. Abschließend hierzu nochmals Joachim Hirsch, Politologe aus Frankfurt.
Einmal könnte man natürlich sagen, es muss ein besseres Wirtschaftssystem als der Kapitalismus her. Nur ist es, also das ist etwas abstrakt und utopisch, weil nach dem Zusammenbruch der östlichen Systeme haben wir im Moment wirklich kein richtiges Modell für eine Alternative, das muss man ganz ehrlich sagen. Abgesehen davon, dass es politisch auch überhaupt keinen Ansatz für eine Durchsetzungsmöglichkeit gibt. Ne? Also die Trends gehen genau in die entgegengesetzte Richtung. Kann man fragen, was man innerhalb des Kapitalismus machen kann. Und da denke ich, da kann man auch die Maastricht-Debatte nochmal in den Blick nehmen. Woran man arbeiten kann, ist schon in eine Form der Politisierung der Ökonomie. Also ich denke, was Maastricht oder die Währungsunion, die Europäische Währungsunion an Positiven hätte, im Prinzip wäre, wenn es richtig ausgestaltet wäre, ein Versuch zu einer über Nationen, nationale Grenzen hinweggreifende politische Bestimmung von wirtschaftlichen Abläufen. Und die Kritik meines Erachtens an Maastricht hat ja genau richtig darauf gezielt, dass das nicht möglich ist, weil dieser Prozess nicht demokratisch ist. Ne? Es bleibt, also Maastricht bleibt eine Sache von Bürokratien, die dann, aber weil sie politisch nicht kontrolliert werden, im Wesentlichen immer dem Diktat der Märkte unterliegen. Und
Ihr hört das Tagesinfo vom 25. September 1992.
Am 1. Oktober 1992 soll in Freiburg der Betrieb eines Bezirkssammellagers für Asylbewerberinnen in der ehemaligen Vauban-Kaserne aufgenommen werden. Damit wird die Errichtung sogenannter Bezirksstellen für Asyl aufgrund des Gesetzes vom 1. Juli 1992 in die Tat umgesetzt. Dieses Gesetz stellt die angeblich offensichtlich unbegründet kommenden Flüchtlinge völlig rechtlos. Im Fließbandverfahren werden ihre Anträge abgelehnt. Während ihres kurzen Aufenthaltes werden sie in Kasernen interniert. Die Anschläge auf die Flüchtlinge in Rostock haben wieder gezeigt, dass gerade solche Sammellager bevorzugtes Angriffsziel der Rechtsradikalen und ihrer Sympathisanten sind. Mit der weiteren Einrichtung derartiger Lager tragen die Behörden einen Teil der Verantwortung für diesen Terror. Um gemeinsam mit den Flüchtlingen das Recht auf menschenwürdige Unterkunft und den Rechtsanspruch auf Asyl einzufordern, finden bis zur Errichtung dieses Lagers in Freiburg verschiedene Aktionen statt. Demonstration zum geplanten Bezirkssammellager, Belagerung der Vauban-Kaserne am Wochenende, Informationsveranstaltung und ein kulturelles Begleitprogramm.
Was?
Die bürgerlichen Parteien schreiten zur faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. CDU, CSU, FDP und SPD scheinen sich auf die Grundgesetzänderung des Artikel 16 verständigt zu haben oder auch zumindest demnächst zu verständigen. Parallel dazu wurde bereits das Asylverfahren der Flüchtlinge auf 6 Wochen verkürzt. Die Flüchtlinge sollen dazu in sogenannte Bezirkssammellager ghettoisiert werden. Dabei geht es dann schon nicht mehr in Anführungszeichen nur um das Recht auf Asyl. Hier geht es daneben um nichts Geringeres als die Menschenwürde überhaupt.
Apropos Bezirkssammellager, es gibt eine Nachricht, es gibt nicht nur eine Demo morgen um 11 Uhr, sondern seit wenigen Minuten sind 2 Verwaltungsgebäude in der geplanten Bezirkssammellagerstelle in der Vauban-Kaserne besetzt. Yay! Man hört vielleicht mal Anspannung nur in der Stimme, es war einfach kaum auszuhalten. Sind sie drin, sind sie nicht drin? Ein Haus ist von Frauen und Lesben besetzt, ein Haus von Frauen und Männern. Wir kämpfen gemeinsam mit Flüchtlingen für eine menschenwürdige Unterbringung und wir kämpfen gegen die Abschiebemaschinerie, die am 1.10. dort eingerichtet werden soll. Es gibt jetzt ein kleiner Ausschnitt von einer Presseerklärung, von der Presseerklärung von vom Frauen- und Männerhaus. Die Presseerklärung vom Frauen- und Lesbenhaus kommt später nach. Und zwar das Asylverfahrensgesetz vom 1.7.1992 und die bundesweite neue Einrichtung von Bezirkssammellagern sind die faktische Aushebung des Artikels 16 Grundgesetz. Kein Flüchtling hat in dieser kurzen Zeit, 6 Wochen, unter Lagerbedingungen, mit Sprachproblemen, in Entrechtung und Isolation die reelle Möglichkeit des Einspruches. Die Einteilung der hier angekommenen Flüchtlinge in offensichtlich unbegründete Antragstellerinnen für die Bezirkssammellager werden sie zum Zwang. Dieser Zwang ist menschenverachtend. Offensichtlich unbegründet und nicht asylrelevant ist die Flucht vor Hunger, Armut, Krieg, ökologische Katastrophen sowie die Flucht von Frauen vor sexistischer Verfolgung und Gewalt. Jeder Flüchtling, ob Frau oder Mann, hat einen Grund zur Flucht. Wir lehnen eine Einteilung der Flüchtlinge in sogenannte politische und sogenannte wirtschaftliche, die die Aufspaltung in echte und falsche Flüchtlinge impliziert, grundsätzlich ab. Jede soziale, wirtschaftliche Not hat politische Ursachen. Sie sind das Resultat der freien Marktwirtschaft, des kapitalistischen Weltmarktes, der die Vernichtung der Grundlagen vieler Menschen beinhaltet. Unsere Forderung, die Schließung der Bezirkssammellager bundesweit, für Freiburg, selbst wenn Oberbürgermeister Böhme und Lagerplaner Eirich zu Freiburg es als Freizeitparadies schildern. Keine Lager, keine Schnellverfahren, keine Sonderbehandlung. Wohnraum für alle, eine dezentrale Unterbringung aller Flüchtlinge. Für die sofortige Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe. Kurz, das war ein Teil von der Presseerklärung, wir brauchen eure Unterstützung. Kommt alle zum Vauban-Kaserngelände, der Treffpunkt ist Oldmannstraße 37. Wir sind in den Häusern drin, es geht darum, jetzt die Häuser zu halten. Wir brauchen eure Unterstützung, kommt bitte, Oldmannstraße 37. Dort bekommt ihr alle weiteren Informationen. Bis später.
Wir warten jetzt hier im Radio noch auf einen Telefonanruf aus der Nähe vom Gelände, der vielleicht einen Bericht geben kann, wie diese Besetzung gelaufen ist, wie viele Bullen vielleicht auch vor Ort sind, wie die Situation ist. Vielleicht kommt er jetzt in den nächsten 10 Minuten noch rein. Vielleicht wird sich das auch noch verschieben bis in die nachfolgende Sendung. Ich denke, dass dann auch in der nachfolgenden Sendung auf jeden Fall die Sendung dann unterbrochen wird und der Bericht dann eingeschoben wird. Wir machen jetzt derweil erstmal weiter mit 2 Flugblättern, die jetzt von den Besetzerinnen jetzt hier uns ins Radio gebracht worden sind und lesen daraus jetzt mal einige Passagen vor.
Ja, ihr habt es gehört, in wenigen Tagen, am 1. Oktober, werden die ersten Flüchtlinge in das neu eingerichtete Bezirkssammellager in der Vauban-Kaserne gebracht. Entgegen der weit verbreiteten Meinung handelt es sich dabei nicht einfach nur um ein großes Flüchtlingsheim, sondern um ein Internierungslager, dessen alleiniger Zweck die möglichst schnelle und von der Öffentlichkeit weitgehend unkontrollierte und ungehinderte Abschiebung von Flüchtlingen ist. Wie sieht es in diesem neuen Typ deutscher Lager aus? Es herrscht dort Arbeitsverbot, es gibt keine Sozialhilfe, nur noch Sachleistungen und qualitativ schlechtes Essen aus der Großküche. Die Zubereitung eigener Speisen ist verboten. So sind die Flüchtlinge zu völliger Untätigkeit gezwungen und müssen zudem auf engstem Raum zusammengepfercht auf die Abwicklung ihrer Verfahren warten. Sie werden nicht nur mit den körperlichen und seelischen Folgen der Verfolgung und Flucht alleingelassen, sondern sind auch willkürlichen rassistischen Diskriminierungen durch das Lagerpersonal ausgesetzt. Genauso sind sexuelle Übergriffe gegen Frauen bis hin zur Vergewaltigung, die schon in herkömmlichen Heimen keine Ausnahme sind, zu erwarten. Dies wird durch die Isolation und Anonymität in den neuen Bezirkssammellagern verstärkt werden. Sozialbetreuung und ärztliche Versorgung werden noch ungenügender sein als bisher. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände lehnt die Betreuung der Flüchtlinge mit der Begründung ab, nicht das Feigenblatt für die unmenschlichen Zustände in den Lagern sein zu wollen. Dafür werden alle notwendigen staatlichen Zahnräder der Asylmaschinerie direkt vor Ort eingerichtet. Von den Richtern über Abschiebehaftzellen bis zu den Polizeikräften, die die Abschiebungen durchführen. Die Asylsuchenden sollen jederzeit für die Behörden greifbar sein. Alle Personen werden beim Ein- und Ausgang kontrolliert. Jeglicher Kontakt zu hier lebenden kritischen und unterstützenden Gruppen soll verhindert und unterbunden werden.
Nochmal näher ein Hinweis, wo ihr die Oldmannsstraße findet. Und zwar ist das eine Seitenstraße, also eine Straße, die in die Wiesenthalstraße mündet. Und die liegt an der Freiburg-Seite, also an der Seite vom Vauban-Gelände, die man von Freiburg als erste findet. Also da ist die Wiesenthalstraße, in der Wiesenthalstraße, in der Nähe vom Flüchtlingsheim ist dann die Oldmannsstraße. Und in der Oldmannsstraße 37, wie gesagt, ist der Treffpunkt.
Okay, Leute, also wenn es eben geht, kommt dorthin, das ist wichtig. Bleibt nicht zu Hause hocken, sondern setzt euch in Bewegung. Ich lese jetzt nochmal einen Ausschnitt aus dem 2. Flugblatt vor. Bleiberecht durchsetzen, verhindern wir Internierungslager und Abschiebung von Flüchtlingen. Was uns auch eben reingereicht wurde ins Radio. Da gibt es eine Passage, die sich mit dem Rassismus, der Todesanmeister aus Deutschland beschäftigt. Daraus lese ich jetzt mal einen Abschnitt vor. rassistisches Gedankengut, Wald als Grundpfeiler in der zivilisierten abendländischen Kultur. In wirtschaftlichen Krisenzeiten wird der Rassismus geschürt und schuld an der ganzen Misere in der BRD sind dann die Fremden, als Menschen, die uns etwas wegnehmen. Wir fragen, wer hat seit Beginn der 80er Jahre den sozialen Wohnungsbau so gut wie eingestellt? Wer hat astronomische Mietsteigerungen genehmigt? Welche treue Hand hat im Osten innerhalb von 2 Jahren 3,6 Millionen Arbeitsplätze und Lehrstellen vernichtet? Wer greift gerade die bestehenden sozialen Standards wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall an? Wer spricht sich für die Erhöhung des Rentenalters aus, möchte die Wochenarbeitszeit verlängern und wer rüttelt am Gesundheitswesen? Wer verprasst Milliarden in Rüstung, in Prestigeobjekte und große Gipfeltreffen? Wer spart überall im sozialen Bereich, während gleichzeitig sich die Kluft zwischen Arm und Reich immer mehr vergrößert? Die neuen, finde ich gerade die Fortsetzung auf dem Flugi nicht. Wir fordern die Schließung der Bezirkssammellager und aller anderen Sammellager. Eine Verhinderung dieser Lager kann ein Schritt zum Beginn eines Kampfes gegen jegliche Form der Sonderbehandlung von Flüchtlingen und Migrantinnen sein. Der Widerstand gegen Sammellager kann nicht mit dem Ziel geführt werden, dass es dem Flüchtling weiterhin verboten bleibt, ihren Wohnort frei zu bestimmen. Wir stimmen nicht für den Erhalt polizeilich überwachter Wohnheime und auch nicht für die zwangsweise Einweisung in Schimmelhotels zu fünft auf einem Zimmer ohne Waschmaschine, mit kaputter Dusche, aber für 200 DM die Nacht. Das Asylverfahrensgesetz muss genauso weg wie das neue Ausländergesetz. Die Verhältnisse in diesem Land sind tatsächlich unerträglich. Gründe, auf die Straße zu gehen, gibt es genügend. Aber es ist noch unerträglicher und unendlich feige, vor dem Chef, dem Vorarbeiter, dem Vermieter zu buckeln und sich nicht gegen die Verantwortlichen der sozialen Krise zu wehren, sondern seine Wut an den gesellschaftlich Schwächergestellten abzulassen. Rassistische Gewalt gegen Flüchtlinge, sexistische Gewalt gegen Frauen, Angriffe auf Behinderte, frei nach der Devise, nach oben buckeln, nach unten treten. Während weiterhin von unten nach oben umverteilt wird und die Herrschenden sich ins Fäustchen lachen. Entwickeln wir gemeinsam mit den Flüchtlingen die Schritte im Widerstand. Schaut nicht weg, sondern greift ein. Keine Lager, keine Schnellverfahren, gegen jegliche Sonderbehandlung. Wohnraum für alle, für die dezentrale Unterbringung aller Flüchtlinge, für die sofortige Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe. Kommt alle zur Besetzung der Verwaltungsgebäude in der Vauban-Kaserne, Treffpunkt jetzt an der Oltmannstraße 34. Einige Flüchtlingsunterstützerinnen, verfasst am 25.09.92.
Ihr hört das Tagesinfo vom 25. September 1992.
Jetzt gleich noch zu Veranstaltungshinweisen, die Zeit ist schon ziemlich knapp. Und da gibt es zunächst einen Veranstaltungshinweis auf eine Sendung morgen. Jeden letzten Samstag im Monat laufen hier in RDL Sendungen zu Irland, jeweils um 19 Uhr. Morgen Abend, am Samstag, dem 26.09., wird es um Repression gehen. Zum einen in Form des Prozesses gegen die beiden Iren, Gary Hanratty und Gary McGough, der im Sommer diesen Jahres zu Ende ging. Zum anderen in Form brutaler Maßnahmen gegen Jugendliche in Nordirland. Dazu jetzt ein längerer Hörhinweis.
Repression Teil 1. Nach fast 2 Jahren Verhandlungsdauer ist im Sommer diesen Jahres der Prozess gegen die beiden Iren Gerry Hanratty und Gerry McGough vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu Ende gegangen. Gerry Hanratty ist zu 2,5 Jahren Knast verurteilt worden, die er mit knapp 4 Jahren Untersuchungshaft mehr als abgesessen hat. Gerry McGough ist gegen seinen Willen vor Urteilsverkündung an die USA ausgeliefert worden, dort aber auf Kaution aus dem Knast rausgekommen. Gerry Hanratty ist nach Nordirland ausgeliefert worden und sitzt dort in dem berüchtigten Belfaster Untersuchungsknast Crumlin Road. Das Urteil, eben 2,5 Jahre Knast für Gerry Hanratty, war eine Schlappe für die Bundesanwaltschaft. Eine Schlappe, jedenfalls an dem Punkt, wo es ihr um eine möglichst hohe Verurteilung der beiden Jerrys ging. Die BAW, die Bundesanwaltschaft, hatte bis zum Schluss lebenslange Freiheitsstrafen für die beiden Jerrys gefordert. Die zynische Arroganz der Macht angesichts des gesamten Prozessverlaufs. In dem Urteil steht aber auch, Jerry Henretti sei Mitglied der IAA. Und dies könnte der Bundesanwaltschaft ausreichen, um weitere Verfahren gegen ihren und ihren in der BRD nach § 129a Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung aufzuziehen. Die BAW müsste dann nicht mehr eine konkrete Tatbeteiligung nachweisen, der Nachweis einer Mitgliedschaft in der IAA würde genügen. Und, das zeigt der Prozess gegen die beiden Jerrys, eine solche Mitgliedschaft ist hier vor einem Staatsschutzsenat schnell bewiesen. Da werden hochrangige Mitarbeiter der nordirischen Polizei RUC eingeflogen, die Stein und Bein schwören, die beiden seien Mitglieder der IAA. Beweise haben sie keine, weil sich alles, was sie sagen, auf Geheimdienstinformationen stützt.